Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einer geht noch. Wie immer mit mir Lorena und heute aber nicht mit Georg, sondern wer ist heute gegenüber von mir?
Jules.
Hello.
Hallo,
hi,
hallo.
Jules. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir heute unseren Sonntag nutzen, um ein hoffentlich schönes Gespräch zu führen.
Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
Gerne. Heute hoffen wir, das klappt, weil beim letzten Mal, bei der letzten Aufnahme zu dritt mit Georg, da hatte leider der Ton nicht funktioniert,
ja.
Auch wenn es eine richtig coole Folge war. Aber heute machen wir es besser. Wir haben es getestet und es schaut gut aus.
Ja, das letzte Mal haben nur die ganz, ganz Mutigen die Folge dann gehört.
Das war schon ein bisschen
anstrengend, glaube ich.
Ja. Ja, es war schon übel.
Ja.
Aber heute machen wir es besser.
Ja.
Wie gesagt, es läuft. Jules, magst du dir vielleicht noch mal kurz vorstellen? Ich meine, unsere treuen Podcast-HörerInnen, die kennen dich ja schon oder auch die mir folgen, weil wir machen ja viel miteinander. Jules ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Aber vielleicht magst du dir noch mal vorstellen für alle Leute, die dich noch nicht kennen. Shame on you übrigens.
Also ich bin die Jules, Jules Vogel auf Instagram. Ich bin die, die immer genamedroppt wird. Mir einer geht noch. Also wenn es um irgendeine Jules geht, that's me.
It's her.
Oh, fühle mich immer sehr geehrt, immer wenn ich die neuen Folgen höre. Und dann komme ich vor, dann bin ich immer so, oh, that's me.
Oh, blushing.
Ja. Yeah. So cute. Und ich bin auch Content Creatorin und spreche in meinem Podcast, aber auch auf Instagram über vermeintliche Tabuthemen teilweise, auch über Sexualität, über Dating, über Beziehungen jeglicher Art, über Polyamorie und ja, das, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
Ja, richtig cool. Wir haben uns ja eigentlich über lustige oder in lustigen Umständen kennengelernt, weil du hast damals, glaube ich, für Brand ein Event organisiert, wo du mich eingeladen hast. Und da hast du dann Covid gehabt und dann hast du mir danach geschrieben,
ja.
Einen Tag so, hey, es tut mir so leid, aber ich bin gerade Corona-positiv. Und das war ja damals nur in der Zeit, wo wirklich die Hochphase war. Also da waren gerade wieder so die ersten kleinen Events erlaubt, bla bla bla.
Voll.
Und das war unser erster Kontakt. Richtig
wunderbar,
schön, oder?
Ja.
Wunderschön
ja.
War das.
Ich glaube, das war so Oktober 2022
ja.
Oder so.
Kann sein.
Und ich habe mich aber jeden Tag getestet und hatte Ultrasymptome und der Test war einfach nicht positiv. Und ich dachte mir so, ja okay, es gibt ja auch noch andere Krankheiten außer
ja.
Covid. Ja.
Well.
Es war dann doch Covid.
Du,
aber hey, Bonding Experience.
Ich wollte gerade sagen,
du
Bonding Experience.
Nicht, oder?
Ich habe es nicht bekommen.
Sehr gut.
Aber das war unser erster Kontakt.
Ja.
Muss ich immer dran denken. Eigentlich sehr, sehr lustig. Und ich habe dich davor tatsächlich auch nur so von Insta kennt. Ich glaube, ich bin da noch nicht gefolgt. Aber die österreichische Content-Creator-Bubble ist halt doch relativ
voll.
Klein. Und muss man schon sagen, also den Namen Jules Vogel, den kennt man. Der Podcast,
wow.
Ja doch. Vogelperspektive, den habe ich mir tatsächlich auch schon ein bisschen gehört. Und ich habe es immer schon geliebt, wie offen du einfach mit allen Themen umgehst. Und das war in einer Zeit, wo ich noch nicht so offen mit solchen Themen umgegangen bin, wo du kein Dating-Podcast gehabt hast und gefühlt meine ganzen Sexgeschichten in die Öffentlichkeit rausgeschrien habe. Aber da war ich immer schon so, Jules ist cool. Und da haben wir uns sehr gefreut, wo wir uns dann das erste Mal gesehen haben.
Ja, richtig schön.
Kleine Liebesding nur am Anfang der Folge,
ja,
gell?
Ja, voll. Wie war dann unser zweites Aufeinandertreffen? Man, das kann ich mich irgendwie nicht erinnern.
Ich mir auch nicht. In meinem Kopf waren wir gefühlt von, wir sehen uns das erste Mal zu ultra close friends.
Ja, voll. Voll.
Oder?
Aber ich weiß nicht, was dazwischen passiert ist. I don't
What
know.
Happened?
Die Virgo-Connection.
Ich wollte genau das
ja.
Gleiche sagen. Ja, wir sind beide Jungfrau im Sternzeichen und wir sind schon auf sehr, sehr vielen Ebenen extrem gleich. Und
ja.
Manchmal frage ich mich schon, bist du meine Lost Sister? Weil manchmal ist es wirklich so, what the fuck? Are we the same?
Ja, wirklich. In a good way, in a bad way, in a mediocre way.
Wir verstehen uns einfach.
Ja.
Wir wissen, wie wir uns fühlen.
Ja.
Ja, über was für Thema sprechen wir heute? Heute haben wir ein für mich sehr persönliches Thema. Ich bin, muss ich sagen, sehr, sehr nervös. Ich bin eigentlich vor Podcast-Aufnahmen nicht nervös. Aber heute, muss ich sagen, geht mir schon ein bisschen die Pumpen.
Mhm.
Es geht nämlich ums Thema Sexualität.
Yes.
Und Jules, du kannst gerne mal vielleicht erzählen, wie es bei dir war, beziehungsweise ihr habt die, glaube ich, kennengelernt, wo du dir als bisexuell gelabelt hast.
Ja.
Ist das richtig?
Ja, voll.
Ja,
voll.
Genau.
Puh, where to start? Also ich glaube, ich habe in den letzten 2 Jahren nochmal so eine ganz neue Sexualitätsfindungsphase durchgemacht. Ich war mit 15 in meiner ersten Beziehung mit einem Mann bis 20 und dann von 21 bis 26 in meiner zweiten langen Beziehung, die aber dann schon offen war. Und am Anfang von dieser Beziehung wusste ich eigentlich schon, dass ich mich auch zu Frauen hingezogen fühle und habe das aber noch gar nicht ausgelebt gehabt zu dem Zeitpunkt. und dachte mir dann immer, okay, ich möchte jetzt keine Beziehung eingehen, in der ich nie die Möglichkeit habe, das auszuleben, und habe das sehr schnell mit meinem Ex-Partner da offen kommuniziert. Und da haben wir damals, obwohl es nicht von Anfang an per se eine offene Beziehung war, später dann schon, haben wir von Anfang an gesagt, so hey, diesen Teil von unserer Sexualität können wir gegenseitig nicht abdecken, und deswegen ist es für uns sowieso fein, wenn wir das irgendwie noch ausleben wollen und uns da ausprobieren wollen. Und dann nach ein paar Monaten war es dann sowieso eine offene Beziehung, und im Rahmen dieser Beziehung hatte ich dann auch meine ersten sexuellen Erfahrungen mit Frauen und bin aber sehr lange davon ausgegangen, dass ich bisexuell bin, beziehungsweise ich würde auch sagen, vielleicht war ich es damals auch einfach und es hat sich bei mir ein bisschen geändert, oder Labels sind ja auch immer sehr fluide, dazu werden wir dann später ja auch noch kommen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch Männer geliebt, Männer gedatet, mich zu manchen Männern hingezogen gefühlt, und jetzt bin ich seit 2 Jahren Single. Wow, it's been a long time.
Time flies.
Ja, und habe im ersten Jahr, würde ich sagen, in dem ich Single war, auch noch Männer gedatet, aber habe immer mehr gemerkt, so boah, irgendwie ist es das nicht. Und es hat sich nie so 100% richtig angefühlt, und ich habe so gemerkt, dass ich jetzt im Nachhinein betrachtet sehr oft männliche Bestätigung so ein bisschen mit Anziehung zu diesen Männern verwechselt habe und habe dann wieder viel mehr begonnen, aktiv Frauen zu daten, und dann war es so ein richtiger Aha-Moment, so von wegen so, okay, so soll sich das eigentlich anfühlen. Also es war eh circa vor einem Jahr, als ich den Moment hatte von so, oh, that was the missing piece. Obwohl ich ja das vorher schon wusste, dass es Teil von meiner Sexualität ist, aber ich habe dann festgestellt, so, okay, ich würde mich aktuell oder würde mich jetzt eher als lesbisch labeln und habe aktuell keinen Bedarf an Männern, an Cis-Männern.
An dem männlichen Geschlecht.
Ja. Genau, also so mal in Kurzfassung, wir werden, glaube ich, eh noch voll lang über alle möglichen Aspekte, die ich gerade erwähnt habe, auch reden, aber das war mal so.
Damit wir mal wissen, wo du stehst,
ja,
gell? Damit
voll.
Wir wissen, womit wir zum Tarn haben. Ja, damit ihr wisst, womit ihr bei mir zum Tarn habt, so. Auf gut Deutsch. Ja, ich habe mir eigentlich mein Leben lang als hetero gelabelt, wobei ich sagen muss, labeln ist in dem Fall irgendwie so das falsche Wort, weil für mich war das kein Label, sondern das war einfach so.
By default.
Ja, wirklich. Also ich muss schon sagen, und darüber haben wir jetzt auch die letzten Wochen, das letzte Jahr sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Wir werden eh dann gleich noch darauf zu sprechen kommen, warum. Aber dass man einfach irgendwie, also ich habe das nie hinterfragt. Ich bin einfach gefühlt halt, ich habe zum Daten angefangen damals oder wo man halt so seine sexuellen Erfahrungen macht, und das war bei mir eigentlich nie Thema. Und ich glaube schon, dass bei mir so ein bisschen das in Wien leben, diese Bubble auch ein bisschen, diese queere Bubble oder einfach dieses, ja, offene Weltbild irgendwie, was man halt in Wien einfach viel mehr hat als in Salzburg oder damals in Klagenfurt. Ich meine, das war ja sowieso nochmal ganz ein anderes Level. Aber dadurch bin ich dann natürlich das erste Mal mit wirklich queeren Personen irgendwie ins Gespräch kommen oder irgendwie in Berührung kommen. Also,
ja, same.
Oder? Also du bist ja aus Graz, glaube ich. Ja. Ist es da ähnlich, dass das irgendwie gar nicht so Thema ist?
Also ich komme ja auch aus einem 3000...
Ganz kurz, du musst kurz meinen Laptop anstecken oder du kannst zurück weiterreden.
Ja, ich komme ja auch aus einem 3000-Einwohner-Dorf außerhalb von Graz und da gab es einfach zero queere Repräsentation. Also die erste queere Person, die ich kannte, habe ich mit 16 kennengelernt, persönlich. Und da war das für mich auch so ein Moment, der rückblickend voll spannend ist, weil ich super euphorisch war. Und im Nachhinein gesehen macht das natürlich auch voll Sinn, weil ich einfach davor gar keine queere Repräsentation in meinem Leben kannte. Und ich meine, wir sind eh beide gleich alt. Wir sind 2 Tage auseinander. Ja. Also wir sind in einer sehr ähnlichen Zeit aufgewachsen.
Deswegen sage ich, wir sind Lost Sisters.
Wirklich. Und damals gab es halt auch in den Medien zero queere Repräsentation und vor allem keine lesbische Repräsentation. Es gab manchmal so eh so typisch, stereotypisch gezeichnete Schwule in Serien, und das war so die einzige queere Repräsentation, die es überhaupt gab. Und es war halt einfach nur ein Typ von queerem Mensch, aber sonst gab es halt einfach sehr, sehr, sehr wenig. Oder auch vielleicht hat man mal irgendwie ein Paar gesehen, das lesbisch war, aber das war dann auch wieder nur so dieses stereotypisch Lesbische, und es gab irgendwie gar nicht so diese Vielfalt, an der man sich irgendwie hätte orientieren können.
Ja.
Und dann bin ich eben nach Wien gezogen und habe über meinen Ex-Freund das erste Mal so einen queeren Kreis auch kennengelernt und das erste Mal auch queere Partys erlebt und einfach mit einer Vielfalt an Menschen, die ja auch existiert, ja, auch wirklich kennengelernt. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen, dass du das auch erst durch Wien irgendwie
komplett
überhaupt am Schirm hattest oder auch überhaupt erst Berührungspunkte damit hattest.
Voll. Also Berührungspunkte habe ich eh schon mal im Podcast erzählt. Stimmt, also mein Onkel ist ja schwul. Und das war für mich, wie gesagt, ich bin mit dem aufgewachsen. Von dem her war das für mich halt so classic. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, was jetzt nicht positiv und nicht negativ ist, dass ich nicht drüber nachgedacht habe.
So wie es eigentlich sein soll, ja.
Ja, voll, genau. Es war halt einfach so normal für mich. Und deswegen, wenn man dann eben trotzdem nicht in dieser queeren Bubble ist oder dieses Umfeld hat, dann setzt man sich ja gar nicht mit den ganzen Dingen auseinander, die da mitschwingen. Mhm. Weißt du, diese ganze nicht vorhandene Akzeptanz, Queerfeindlichkeit etc., das war in meinem Kopf einfach nicht existent, weil, wie gesagt, voll, mein Onkel war da. Der war schwul, das war einfach immer schon so. Und in Salzburg habe ich wirklich niemanden gekannt, der irgendwie queer war oder sich so gelabelt hätte. Und von dem her, ja, war das echt, also klar, je älter man geworden ist, desto mehr ist natürlich dann auch präsenter geworden durch Social Media, Instagram und Co. Aber so richtig, richtig, dass ich mich dann damit konfrontiert gefühlt habe, war eigentlich echt, wo ich nach Wien zogen bin.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, das war dann das erste Mal, also ich weiß nicht, man denkt sich, ich habe mir oft gedacht, so jeder hinterfragt irgendwann mal vielleicht seine Sexualität. Weiß nicht, würdest du dem zustimmen, dass es, oder glaubst du, ist das, oder ist das ein Me-Thing?
That may be a queer thing.
Maybe.
Also, ich meine, ich will das auch gar nicht verallgemeinern, weil ich glaube, es gibt unterschiedlichste Szenarien und ich glaube eben schon dadurch, dass die queere Repräsentation immer mehr wird und immer mehr darüber gesprochen wird, kann es schon sein, dass jemand auch wirklich zu dem Schluss kommt, so okay, ich bin hetero, aber ich habe trotzdem mich gefragt, so, ah ja, sollte ich das mal hinterfragen, weil einfach viele Menschen zum Beispiel in meinem Umfeld sind, die queer sind. Aber ich würde trotzdem sagen, meistens hat schon einen Grund, warum man es hinterfragt, weil wenn man sich so sicher ist, dass man hetero ist, dann hinterfragt man es meistens nicht.
Das ist recht, ja.
Voll.
Ja, das stimmt. Ja, jetzt kommen wir eigentlich eh schon genau zum Thema, oder ich springe jetzt einfach voll rein, dass ich in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, schon des Öfteren mal meine Sexualität hinterfragt habe. Und ich habe es ja im Podcast ab und zu mal gesagt, so, oh mein Gott, hahaha, wieder mal ein Punkt, wo ich vielleicht meine Sexualität hinterfragen soll, weil mein Crush der Woche halt irgendwie eine Frau war. Oder, also ich kann mich einfach erinnern, dass ich diesen Satz, haha, vielleicht sollte ich mal meine Sexualität hinterfragen, sehr oft im Podcast.
Ja, ist mir dann auch schon irgendwann aufgefallen. Ich dachte mir so,
maybe you should.
I think there's something I need to tell you.
Ja, absolut. Also vielleicht hat es ja jemand anderer, ist ihm schon früher aufgefallen. Aber ich habe tatsächlich vor, um jetzt mal auf meine Story einzugehen, vor einem Jahr so ein bisschen so ein kleines Schlüsselerlebnis gehabt. Und zwar, ich glaube, das habe ich eher im Podcast erzählt.
Ja, vorhin hast du, glaube ich, ja.
Habe ich. Dass ich mit Tizenis gemeinsam mit einer Brand in Ibiza war. Und Tizenis hat pro Land quasi eine Sängerin, Künstlerin. Also es sind, glaube ich, es sind lauter Frauen, die halt quasi Tizenis repräsentieren. Also bei uns ist es zum Beispiel Mattea in Österreich. Und die mir eben damals aufgefallen ist, das war immer Schweizerin. Und das war das erste Mal, also ich meine, jeder kennt es, glaube ich, dass man eine schöne Frau sieht und sie denkt, boah, ist das eine schöne Frau oder die ist attraktiv. Also das ist ja was jeder hat.
Girl Crush.
Ja.
Aber is it really?
Ja, aber weißt du, was ich meine? Ja. So selbst hetero Frauen sind ja so, boah, ja, das ist voll die schöne Frau.
Voll, das kann man ja immer sagen. Aber ich finde so dieses Girl Crush Phänomen, da denke ich mir auch oft auch so, ist es wirklich ein Girl Crush oder ist es einfach ein Crush?
Ja.
Ja.
Komplett. Aber das habe ich damals halt null hinterfragt. Bis zu diesem Abend. Also, die ist auf die Bühne gekommen und ich glaube, ich habe es eh schon mal beschrieben, aber es war wirklich so, dass ich mir in diesem Moment gedacht habe, wenn sie jetzt zu mir herkommt und mich fragt, ob ich mit ihr irgendwo hin mitgehe, hätte ich gesagt, ja. Das war einfach das erste Mal, dass ich mir wirklich gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht ein, okay, ich finde die hübsch, ich finde die attraktiv, sondern das war Attraction einfach, weißt du? Und da habe ich mir dann damals aber irgendwie noch gar nicht so viel dabei gedacht, wobei schon eben das, wie gesagt, so mein persönlicher Schlüsselmoment war, wo das dann erstmal so ein bisschen ins Rollen kommen ist. Wobei, wir haben eh vorher gerade bei der Vorbesprechung im Podcast drüber geredet, maybe there were signs before. Also ich hätte es vielleicht da schon ein bisschen früher irgendwie sehen können, habe ich nicht. Fair enough. Es ist halt dann erst letztes Jahr passiert. Aber trotzdem, ich glaube, da können wir vielleicht auf ein Thema eingehen. Wir können jetzt meine Story nehmen und dann die ganzen Themen mit einbringen. War es für mich so, hey, ich bin jetzt 27 Jahre komplett hetero. Ich habe mich noch nie zu einer Frau hingezogen gefühlt. Ich habe das noch nie in Betracht gezogen. Das kann es jetzt nicht sein. Also ich habe mir einfach erstens habe ich mich selber nicht wirklich ernst genommen und zweitens habe ich mir echt gedacht, ja, Lorena, das ist jetzt, weil du mit Georg und Jules so viel unterwegs bist und generell in Wien ist alles, was dir so queer und Pride und hin und her. Und das waren so meine ersten Gedanken. Und da gibt es einen Begriff, den hast du mir dann damals auch eben mit der Jules als allererstes anvertraut, was das ganze Thema betrifft, weil ich einfach gewusst habe, okay, da werde ich safe nicht auf Unverständnis stoßen, sondern du hast ja quasi eine ähnliche Geschichte. Bei dir war es ein bisschen klarer oder früher schon klar als bei mir, aber du wirst es auf jeden Fall verstehen. Du hast einen Begriff in den Raum geworfen.
Compulsory Heterosexuality.
Ja, also ich kann kurz das nicht aussprechen. Ich vergesse immer, wie es heißt.
Aber es ist auch urschwierig. Also kurz Compet. Das haben vielleicht ein paar schon mal gehört.
Genau.
Und das bedeutet ja übersetzt einfach so quasi Heterosexualität by default. Also so dieses, ist eigentlich Zwangsheterosexualität, aber das klingt so extrem.
Ja.
Also es ist ja kein per se Zwang. Es ist ja kein Mensch, der dich jetzt zwingt, hetero zu sein, sondern eher ein ansozialisierter Zwang.
Genau.
Also, dass man einfach davon ausgeht, grundsätzlich sind mal alle Menschen hetero und dass man durch die Sozialisierung dann eben auch gar nicht hinterfragt, ob man nicht vielleicht doch nicht ganz hetero ist. Und sehr viel geht dadurch natürlich auch, also sehr viel kommt da auch über Medien, weil man ja einfach immer so diese Märchenvorstellung sieht und man hat so dieses Bild vermittelt bekommen, auch als Kind schon, du bist so ein hübsches Mädchen. Ja, du bist so ein hübsches Mädchen, du wirst mal ganz, ganz viele Verehrer haben. Und so, es ist einfach sehr viel indoktriniert.
Ja.
Und deswegen dauert es bei vielen auch einfach, bis sie das mal hinterfragen. Und da spricht man eben von Compet.
Ja, absolut. Also ich glaube, das hat bei mir auf jeden Fall komplett reingespielt, weil sonst hätte es bei mir wahrscheinlich auch nicht so lange gedauert. Aber wie gesagt, durch diese Gedanken einfach, es war schon immer so, dieses klassische, es war schon immer so, wieso soll es jetzt anders sein, was ich in allen anderen Lebensbereichen immer sehr verteufelt, habe ich mir da irgendwie selber ein bisschen eingeredet und mir das Leben vielleicht selber ein bisschen nicht schwer gemacht. Aber ja, doch, ich habe das quasi einfach so ein bisschen verdrängt. Und irgendwie war es aber dann schon so, dass die Monate drauf, irgendwie habt ihr das eh gesagt, so einen leichten Gator entwickelt habe. Im Sinne von, wir sind auf einmal queere Frauen, sei es jetzt bisexuell, lesbisch, whatever, aber mir ist es irgendwie auf einmal aufgefallen. Also ich habe die wahrgenommen, ich habe dann angefangen, irgendwie in U-Bahn, BIM und so zu schauen, so, ah, okay, so die hat vier Ringe oben, oh Gott, die hat kurze Finger nicht. Also solche Sachen, wo man dann schon dachte, okay, warum fällt dir das irgendwie auf? Also das war dann für mich so, es ist so ein schleichender Prozess gewesen und irgendwie ist so immer mehr so dieses, okay, vielleicht rede ich mir das doch nicht ein, ist dann doch immer wieder so ein bisschen durchkommen, aber gleichzeitig eben wieder dieses, okay, kann ich mir jetzt irgendwie mit 27 nochmal neu finden?
Spoiler, ja.
Ja, Spoiler, ja, auf jeden Fall. Wie war das bei dir? Weil hat es bei dir generell ein Coming-out gegeben oder war das bei dir dann damals auch so, es war irgendwie so und du hast die von jemandem geoutet oder hat es bei dir so Outing for Family and Friends gegeben?
Ich glaube, man hat ja in Wirklichkeit auch immer wieder Outings. Also jedes Mal, wenn man neue Menschen kennenlernt und irgendwie vielleicht über Beziehungen spricht oder über Dating spricht, outet man sich sicher wieder. Und das passiert mir nach wie vor sehr, sehr häufig und das ist ja auch voll in Ordnung. Ich glaube, damals habe ich das auch einfach so als Tatsache hingestellt. Also ich bin jetzt nicht zu meiner Familie gegangen und habe gesagt, so, by the way, ich bin bisexuell oder ich bin lesbisch, sondern einfach so, ja, by the way, ich treffe jetzt auch eine Frau. Also es war eher so ein, oder einfach so den Namen einstreuen oder ja, ich war jetzt auf einem Date und sie heißt Anna oder whatever. Mhm. Also es war halt so fast verquatscht.
Sagen wir nicht.
Nein. Und so war irgendwie dieser Prozess, dass ich es eher, aber das habe ich immer schon mit meiner Familie ein bisschen so gehandhabt, auch was Polyamorie angeht, dass ich es ein bisschen so vor vollendete Tatsachen gestellt habe, um da gar nicht so ein großes Thema draus zu machen. Da bin ich aber natürlich auch in einer sehr privilegierten Position, weil meine Familie immer sehr, sehr offen war. Also mein Papa ist, als ich 13 war, in mein Zimmer gekommen und hat gemeint, so, by the way, wenn du lesbisch bist oder wenn du auf Frauen stehst, ist auch voll okay.
Voll schön, dass er das irgendwie so schön aktiv gemacht hat, weil ich glaube, das gibt ihm schon ein besseres Gefühl.
Voll, aber ich glaube auch irgendwo so aus einem Grund, bevor ich es eigentlich wusste. Ja. Also ich habe dir das letztens eh auch erzählt.
Ja.
Ich hatte ja schon sehr, sehr, sehr früh, ich glaube, da war ich vielleicht 11 oder so, eine sexuelle Interaktion mit einer Freundin von mir. Und natürlich ist es so in diesem Grenzbereich zwischen so frühkindlicher Sexualität, was nicht unbedingt so Sexualität sein muss. Ja, voll. Und, ja. Und man weiß das ja noch gar nicht einzuordnen, aber es war ja doch so ein bisschen diese Grenze schon zum Teenie-Alter. Und das habe ich damals aber, oder bis vor kurzem eigentlich gar nicht als das wahrgenommen. Und ich hatte auch damals schon mit einer meiner besten Freundinnen immer so ultra engen Kontakt. Also wir haben uns nie geküsst, wir hatten nie Sex, aber haben uns immer gegenseitig gekraut und waren halt super, super eng, und im Nachhinein würde ich das auch ganz anders einordnen. Mhm. Und Eltern spüren das ja manchmal so ein bisschen, so wie ist man mit Freundinnen, ja. Und vielleicht hat er das dann schon irgendwie geahnt und hat eben so diese Aussage gebracht, und deswegen wusste ich auch, meine Eltern sind einfach nicht super konservativ, sind nicht super religiös, egal welche Religion, und haben da keine Vorbehalte dagegen, und deswegen war es auch einfach, damit zu ihnen zu kommen, und das war auch nie ein Problem. Und ja, so diese Mini-Outings, wie gesagt, gibt es halt immer noch. Mhm. Aber ich hatte jetzt nie so dieses große Outing. Ich glaube, man braucht es auch nicht per se. Es kann einem helfen, oder ich glaube, es kann manchmal auch gut sein, das für sich auszusprechen. Und für viele ist es ein wichtiger Schritt, aber es ist kein Schritt, der da sein muss.
Voll. Das wäre eh meine nächste Frage gewesen. Also erstens nur zu deinem Papa. Ich finde es trotzdem cool, dass er es gemacht hat, weil ich finde, das zeigt trotzdem, wie offen deine Eltern da waren, weil selbst wenn es jetzt irgendwie manche Eltern vielleicht schon ahnen oder irgendwie sehen, es gibt ja, glaube ich, sehr, sehr viele, die das entweder halt gar nicht thematisieren oder das denen einfach absprechen. Mhm. Also wo sie dann einfach Kinder, egal welches Geschlecht, dann einfach nicht wohlfühlen gegenüber den Eltern, sie da irgendwie zu outen oder vielleicht überhaupt mal den Gedanken auszusprechen, hey, vielleicht könnte ich mich irgendwie zum anderen Geschlecht hingezogen fühlen. Mm. Also das ist schon, glaube ich, sehr, sehr cool, dass du da von Anfang an so diesen Safe Space irgendwie gehabt hast. Und zum Thema Outing, also das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du ihm glaubst, dass man es muss, weil ich bin eigentlich voll bei dir. So einerseits ist es voll schön, weil, also so für die Gesellschaft oder für uns alle, so je mehr Leute sie irgendwie outen und offen irgendwie mit ihrer Homosexualität oder generell Queerness umgehen, desto besser, also besser ist es halt, weil du einfach mehr Leute repräsentierst, und irgendwie ist es halt voll schön für viele, die dann vielleicht sehen, hey, cool, die Jules ist geoutet, die Jules ist irgendwie mein Vorbild, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Mhm. Aber ich verstehe es auch voll, wenn man irgendwie sagt, ich möchte es einfach nicht und es muss auch überhaupt nicht sein. Aber ich glaube schon, dass so queere Repräsentation schon sehr schön ist und auch sehr, sehr wichtig ist, oder? Voll. Also, weil ich glaube, wo wir so jung waren, hat es das eben, wie wir vorher gesagt haben, nicht wirklich gegeben. Voll. Also weder in Medien, und ich glaube, das ist echt so ein bisschen dann auch mit den sozialen Medien kommen.
Auf jeden Fall.
Weil da natürlich generell viel mehr Repräsentation von allem irgendwie von mir da war, oder?
Voll. Ich würde auch einen Unterschied machen zwischen being out and proud und outing, weil du kannst ja auch ohne ein Outing quasi offen zu deiner Sexualität stehen. Also ich glaube, dieses Statement braucht es nicht immer unbedingt. Voll, aber absolut. Ich wünsche mir natürlich, dass jeder Mensch in seinem Umfeld, egal ob das jetzt online ist oder offline, zu sich stehen kann und auch offen zum Beispiel mit PartnerInnen leben kann. Und wie man das lebt und ob man jetzt so ein Fan ist von Public Display of Affection oder ob man das nicht macht, ob man jetzt Händchen hält oder was auch immer, das bleibt dir jedem selber überlassen. Aber dass man in dem Rahmen, in dem man sich's wünscht, auch out sein kann, das ist, glaube ich, wichtig. Und wie du sagst, Repräsentation ist einfach, glaube ich, so, das hat so einen Unterschied gemacht. Und wir haben ja auch letztens privat darüber geredet, über diese TikTok-Outing-Welle oder diese TikTok-Queerness-Finden-Welle, die während Corona passiert ist, weil, glaube ich, viele einfach so rausgerissen wurden, logischerweise, aus ihrem Leben. Und TikTok hatte im Lockdown ja einen riesen, riesen Boom und ist einfach extrem so krass gewachsen.
Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie so ein bisschen mit TikTok angefangen im Lockdown oder voll. So, diesen ganzen Dances am Anfang.
Voll. Und da gab es halt auch auf einmal voll viele queere CreatorInnen. Und ich glaube, das hat bei vielen ausgelöst, dass sie sich selber auch mal hinterfragt haben oder gemerkt haben, so, hä, das, was die sagt oder das, was der sagt, damit kann ich mich voll gut identifizieren. Und ich hatte schon das Gefühl, dass da der Content, also jetzt aus meiner Position der Women Loving Women Content, einfach so explodiert ist. Und ich plötzlich gesehen habe, so, wie können queere Beziehungen aussehen in der Vielfalt? Und das war schon auch neu für mich, obwohl ich ja seit Jahren mir bewusst war, dass ich auch auf Frauen stehe.
Ja.
Das mal so vorgelebt zu bekommen und auch Beziehungsalltag und wie die miteinander agieren. Also man kennt ja einfach immer nur heterosexuelle Paare aus Filmen und alles, was so Romance ist, ist sehr oft heterosexuell. Und ich habe auch letztens mit einer Freundin drüber geredet, die in Berlin lebt, dass es einfach immer noch so wenige Bücher gibt mit queeren Love Stories. Ich habe gefühlt jetzt alle gelesen und das waren vielleicht 15.
Crazy.
Und wie viele Romance-Books gibt es mit hetero-Love-Stories? 3 Millionen. Ja, also, das ist komplett. Wirklich, wirklich arg. Und da merkt man ja noch, gerade lesbische Repräsentation gibt es so wenig. Und durch die letzten 2 Jahre, die ich so erlebt habe an lesbischer Repräsentation, habe ich auch wieder viel mehr zu mir gefunden und auch so, was ist mein Type, was ist meine Beziehungsdynamik, wie kann das für mich ausschauen? Und das hätte ich, glaube ich, nicht so leicht gefunden, wenn ich nicht TikTok und Instagram und Co. gehabt hätte.
Absolut, das war ja bei mir die letzten Wochen, Monate, also wir gehen in meiner Story weiter. Es hat sich dann schon so ein bisschen zugespitzt und dann war wirklich dieses Classic, wo man mal googelt, okay, wie merke ich, dass ich bisexuell bin, wie merke ich, dass ich auch auf Frauen stehe. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe nie angezweifelt, dass ich auf Männer stehe, weil ich bin in einer Hetero-Beziehung gerade und bin wirklich super happy und bin in love und fühle mich sexuell attracted. Aber eben dieser weibliche Aspekt ist dann dazugekommen und dann fängt sie immer mit Google an, eben mit TikTok, was sie dann schaut, man halt mal so. Und du hast mir dann eher ein paar Creatorinnen auf TikTok gezeigt, die genau das behandeln, so Bisexualität, und irgendwie habe ich mich dann immer mehr in dem gesehen und das war so ein bisschen wie meine ADHS-Diagnose. Das klingt jetzt voll bescheuert, aber ich war dann so in diesem positiven Rabbit Hole drin, dass ich mir dann irgendwann dachte, ja okay, also erstens habe ich mich eben bestätigt gefühlt und zweitens habe ich mir gedacht, okay, warum zweifelst du irgendwie nur dran, wenn du dich so informierst? Also voll. Genau das, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, wenn man wirklich so 100% hetero ist, dann, ja, dann kommt man gar nicht so weit, dass man da stundenlang auf TikTok und, keine Ahnung, teste dich.de gefühlt, wirklich wie so ein kleines Kind, bin ich da gesessen, ich habe es dir eh geschickt und habe so Tests gemacht, so, bin ich bisexuell? Ja. Bei jedem da ist so 100% ja. So, du weißt es wahrscheinlich schon selber, aber you might be. Du warst ja früher, bis vor kurzem eigentlich nur, hättest du dir als bisexuell gelabelt und jetzt würdest du die, wir haben vorhin noch drüber geredet, eher als lesbisch labeln, einfach weil du jetzt die zu Männern oder Cis-Männern überhaupt nicht hingezogen fühlst. Würdest du sagen, für die gibt es einen Unterschied, also für die das Gefühl, wo du dir als bisexuell gelabelt hast oder wo du dir jetzt als lesbisch labelst, und wie bist du auch in dieser queeren Bubble wahrgenommen worden oder hast du ein anderes Gefühl gehabt in der Bubble?
Leider schon. Und das finde ich immer noch super, super schade. Und deswegen fällt es mir manchmal auch schwer, über dieses Thema zu reden, ohne jetzt Bisexualität zu invalidaten, weil das oftmals ja so ankommen kann wie, ah ja, alle, die eigentlich lesbisch sind, sagen nur eine Zeit lang, sie sind bisexuell, und Bisexualität gibt es ja gar nicht. Aber das ist natürlich Bullshit. Also es gibt genauso bisexuelle Menschen, ich bin es nur vielleicht nicht. Ja. Und auch innerhalb der Community gibt es so viel Biphobia, und das finde ich einfach super schade. Also ich weiß auch, dass es leider durch verschiedenste soziale Settings auch einfach sehr viel Ablehnung von bisexuellen Menschen gibt, weil, glaube ich, viele die Erfahrung machen, so, dass es eben so Situationen gibt wie, okay, 2 Frauen machen im Club rum, um Männer zu beeindrucken, und dass es dadurch einfach so ein bisschen diesen falschen Glauben gibt von Frauen, die auch Männer daten, die stehen ja nicht genug auf Frauen. Und dann ist natürlich die Angst bei manchen da, vielleicht die sich auch als lesbisch labeln, dass sie dann enttäuscht werden oder verletzt werden von bisexuellen Frauen. Aber es ist genauso valide wie jede andere Sexualität.
Das kann ja in einer Hetero-Konstellation sein.
Also ich glaube, man ist da in einer falschen Sicherheit so gedanklich drinnen, dass man denkt, okay, nur weil ich jetzt lesbische Frauen date, werde ich nicht enttäuscht. Also das ist,
du kannst ja trotzdem enttäuscht werden, nur ist es halt, wenn du bisexuell bist, halt vielleicht mal ein Mann und vielleicht mal eine Frau. Also es ist so.
Voll, voll. Und es gibt einfach so viele Vorurteile, die super, super schade sind. Weil ich auch, ich meine, darüber haben wir auch schon oft geredet, so mein Toxic Trait ist irgendwie auch, dass ich denke, dass fast niemand wirklich, oder dass niemand wirklich heterosexuell ist. Ich denke mir immer so, are you though? Es ist so, es kann ja auch nur eine Person auf der Welt geben, zu der du dich hingezogen fühlst, weil Sexualität einfach so ein Spektrum ist. Und jedes Label ist valide und kein Label ist valide. Und ich kenne es aber selber aus der Phase, dass ich mich dann manchmal auch fast nicht getraut habe, lesbische Frauen zu daten, sondern dann auch eher eine Zeit lang, eine sehr lange Zeit lang, bis dieses Jahr eigentlich, fast nur bisexuelle Frauen gedatet habe, weil es irgendwie, weil wir so auf einer Ebene waren, also wir haben uns so verstanden.
Dass die, ich würde sagen, dass sie so verstanden fühlen wahrscheinlich.
Und ich hatte nicht so das Gefühl, ich muss mich verteidigen, und ich habe schon bei manchen queeren Kreisen, in denen lesbische Frauen waren, so das Gefühl gehabt, es wird gerade von mir verlangt, dass ich mich so erkläre. Auch so dieses typische so, ja, aber zu wie viel Prozent stehst du auf Frauen? Also reicht uns das jetzt aus? Ja, so quasi. Ja. Und da war ich immer so im Nachhinein
darfst
so.
Darfst du in unsere lesbische Bubble rein, wenn du nur zu, keine Ahnung, 70% der Frauen stehst?
Und größtenteils ist es zum Glück nicht passiert. Also ich habe auch einige lesbische Freundinnen und von denen habe ich nie irgendwie das Gefühl bekommen, so hey, du bist nicht queer genug oder was auch immer. Aber natürlich, wenn man so ein bisschen außerhalb ist oder auch im Dating-Kontext, habe ich mich manchmal echt fast nicht getraut, da so wirklich reinzugehen. Und das ist natürlich super schade. Und ich glaube, man muss einfach super viel drüber reden und offen damit umgehen und Menschen auch einfach glauben, wenn sie sagen, mein Label ist das. Ja. Darauf läuft es am Ende des Tages hinaus. Ich weiß nicht, warum man irgendjemanden anzweifelt, der für sich ein Label hat. Genauso wie ich jetzt für mich das Label lesbisch einfach als passender empfinde, weil ich keine, oder ich sehe manchmal Männer, die ich hübsch finde, aber weiter geht der Gedanke halt nicht. Also es ist so keine Anziehung zu denen da oder ich kann mir dann nicht vorstellen, die irgendwie zu daten. Und sollte sich das mal wieder ändern oder vielleicht kommt irgendwann ein Mann, der mich komplett vom Hocker haut, das schließe ich auch nicht aus, aber aktuell fühlt sich das Label einfach richtiger an und das kann mir auch niemand absprechen.
Ist ja voll okay. Also ich glaube, ich bin auch so ein bisschen der Meinung, mittlerweile nach Recherche und Selbstreflexion und vielen Gesprächen, dass einfach auch Sexualität fluide sein kann und darf. Mhm. Also wie du sagst, der Label ist oft gut, dass man sich irgendwie selber sicher ist oder dass man einfach selber das irgendwie besser ausleben kann, aber es kann sich halt auch verändern. Ich glaube, das irgendwie zu akzeptieren oder das im Kopf zu haben, ist schon mal so ein wichtiger oder erster Schritt irgendwie, um sich ja selber zu akzeptieren. Und ich bin ja gerade nur in dieser Akzeptanzphase, also ich bin ja gerade nur ganz am Anfang. Es war wirklich, wann war das? Vor 2-3 Wochen, wo dann ein kleines einschlägiges, war ich wieder mit meiner Sprichwörter.
Ja, ich krieg's auch gerade nicht hin.
Wurscht, das war auf jeden Fall ein Erlebnis, wo ich mir dann auf jeden Fall ganz sicher war. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt kann ich es mir halt selber irgendwie nicht mehr absprechen, weil das, was ich gerade fühle, ist halt einfach da und das kann ich mir nicht einbilden. Also du kannst du halt einfach Sexualität nicht einbilden. Aber es war natürlich schon so ein Gedanke da, weil ich habe da wirklich was im Kopf, das hast du mal irgendwann gesagt. Vielleicht war es im Podcast oder was war in einem Gespräch, ich weiß nicht, aber du hast mir gesagt, ist man, wenn man bisexuell ist, zu hetero für die queere Bubble und zu queer für die hetero Bubble. Und das ist irgendwie bei mir voll hängen geblieben, weil ich mir echt dachte, oh Gott, so mein Leben ist gerade so, nicht das bröckelt, aber es ist auf einmal so, weißt du, also voll. Es war für mich, ich meine, du hast ja eh eigentlich von Anfang an alles so ein bisschen mitgekriegt. Und ich war schon komplett unsicher und es gibt ja diesen Begriff, hast du mir auch erklärt, Queer Imposter, dass ich mir wirklich jetzt immer nur so jeden Tag sagst, so, okay, are you serious? So, verarschst du dich gerade selber? Redest du dir das gerade eben nur ein oder ist es wirklich valide, dass du dich gerade so fühlst, wie du dich fühlst?
Das ist so schlimm eigentlich. Also ich habe dir ja auch gesagt, ich fühle das immer noch manchmal und da denke ich mir halt wirklich so,
was girl. Crazy ist, so, wenn du mit 11 schon gefühlte sexuelle Erfahrung mit einer Frau gemacht hast, gell, wie willst du dir eigentlich dein Label absprechen?
Ja, ich verstehe das auch gar nicht und ich habe ja eben jetzt im letzten Jahr nur Frauen gedatet und habe genau die gleichen Gefühle gehabt, die ich vielleicht davor auch bei Männern teilweise hatte oder so dieses Crush-Gefühl und die Anziehung oder die Tiefe von den Bindungen war teilweise sogar viel intensiver als mit Männern. Momentan habe ich einen Ultra-Hardcore-Crush auf eine Person und denke mir so, ich hinterfrage immer noch, ob ich auf Frauen stehe und I don't know. Also es ist wirklich so, es ist so absurd, dass man sich hinterfragt und auch so, das habe ich schon öfters erlebt, dass manche eben gesagt haben so, ja, na, ich bin schon hetero, but I'm gay for you. So. Und das finde ich halt auch immer sehr schwierig, weil warum muss man so an diesem Hetero-Label festhalten? Wenn du dich zu einer Person von einer Million hingezogen fühlst, dann bist du trotzdem bis zu einem gewissen Grad queer. Und das heißt nicht, dass du irgendein Label für dich finden musst oder dass du das irgendwie jemandem erklären musst, aber so zwanghaft an diesem, ja, eigentlich bin ich ja hetero, aber das ist nur diese eine Person, die ist auch so, why? Also warum? Das muss ja auch nicht sein.
Voll. Ja, ich glaube, das ist echt so ein bisschen dieser Sicherheitsgedanke, dass man sich einfach so in der Sicherheit seines Labels irgendwie wiegt und so sagt, ah ja, ich bin hetero und ich muss mir über sowas überhaupt keine Gedanken machen und ja, die finde ich zwar attraktiv, aber du bist dann so safe. Weißt du, wie ich meine? Also, weil du musst dich dann einfach nicht damit konfrontieren, so, oh Gott, vielleicht, wie es jetzt bei mir eben war, vielleicht gibt es da doch nur mehr als jetzt eben nur meine Heterosexualität. Und ich glaube schon, dass das für viele dann einfach so dieser Aspekt ist, okay, ich möchte mich jetzt einfach erstens mal nicht damit beschäftigen, zweitens eben komplett, wie wir schon gesagt haben, so, man denkt sich dann einfach, naja, aber ich bin ja 100% hetero. Aber ja, es ist auf jeden Fall crazy. Es ist wirklich crazy. Und wie du gesagt hast, das hast du halt zu mir gesagt, so hey, und wenn du zu, keine Ahnung, also diese Range ist halt riesig. Es ist halt nie 50-50. Also wenn du die jetzt als bisexuell irgendwie labelst, dann ist es wahrscheinlich bei niemandem so, okay, ich mag 50% Frauen und 50% Männer, sondern es wird halt wahrscheinlich immer irgendwie, keine Ahnung, 60-40, 70-30, was auch immer.
Kann sich auch immer ändern.
Voll, eben, das ist ja genauso variabel, das kann sich ja genauso ändern und ist fluide. Aber das ist schon crazy alles, also ja.
Vor allem, was ich auch spannend fand, ist, dass man sich anzweifelt, weil man nicht alle Frauen attraktiv findet. Und das ist halt so ein Bullshit, weil wie weit davon entfernt sind die meisten Hetero-Frauen, dass sie sagen, ja, jeder Mann zieht mich voll an. Also das ist ja einfach überhaupt nicht die Realität.
Ja.
Und bei mir hat es so lange gedauert, auch rauszufinden, welchen Typ ich bei Frauen habe. Und ich will es nicht, naja, wobei...
Schon.
Also ich habe immer sehr lange gesagt, ich habe keinen Type, ich habe definitiv einen Type und das bestätigt sich schon immer wieder und ich würde sagen, sehr oft ist es so auch ein Vibe-Ding, es ist jetzt nicht unbedingt Haarfarbe, wobei das irgendwie auch ein bisschen auffällig ist mittlerweile das Muster, aber gut. aber mainly hey, ist es halt ist einfach okay. So ein bisschen so Femme with a Mask Vibe, habe ich es ja beschrieben, so ein bisschen diese... auch schwieriges Thema, so dieses maskuline Energy und feminine Energy, das jetzt nicht in dem patriarchal gesehenen Sinn, sondern eher was so Sozialisierung auch angeht, was so stereotypisch männliches Verhalten, weibliches Verhalten angeht, kann man das ja schon, oder davon wird halt in der Queer Bubble oft gesprochen, so diese Mask Energy.
Ja.
Und das würde ich schon als meinen Type sehen, aber das wusste ich auch oft nicht, weil ich ja sehr oft gedacht habe, so, ja, okay, die Frauen, die ich hübsch finde, sind auch automatisch die Frauen, die ich attraktiv finde. Und das ist halt überhaupt nicht so, weil es gibt ja super, super schöne Frauen, die super feminin sind und die ich aber zum Beispiel einfach nur schön finde, aber die mich jetzt nicht anziehen.
Genau.
Und so ist halt auch jeder unterschiedlich und das ist auch voll der Prozess. Und nicht jede Frau anziehend zu finden, bedeutet nicht, dass man sich nicht zu Frauen hingezogen fühlt.
Ich glaube, das war ein richtiger Schlüsselsatz, wo du mir das gesagt hast, weil das war unter anderem auch ein Gedanke, den ich gehabt habe, so, naja, aber irgendwie, dann sind es halt mal wieder vereinzelt Frauen, zu denen ich mich voll hinzogen fühle und zu den anderen nicht, aber eben, wie du sagst, naja, wie ist es denn jetzt mit Heteros, also, oder als Hetero? Ich habe ja auch gefühlt 90% der Männer auf Dating-Apps aussortiert, weil ich sie einfach nicht attraktiv gefunden habe und zu den anderen 10% fühlst du die dann halt hinzogen und das ist wieder dieses, okay, so das muss irgendwie ganz anders sein, also so dieses, okay, queer sein ist ganz anders wie hetero sein, jetzt im Sinne von Attraction, was halt einfach kompletter Bullshit ist, weil Attraction is Attraction, es ist scheißegal, welches Geschlecht es ist, aber wenn man das einfach fühlt, dann ist es da, dann ist es valider und ja, also das war schon crazy zu hören, auch weil es so war.
Was ich auch spannend finde, und ich glaube, das können auch viele nachfühlen, ist, dass man oftmals, glaube ich, auch wenn man bisexuell ist oder lesbisch ist oder vielleicht ja eher bisexuell, dann sich denkt, ja, aber bei Frauen frage ich mich ja nicht sofort, wenn ich die kennenlerne, finde ich die gerade attraktiv. Und bei Männern ist es oft so ein so, okay, ich check das gleich mal ab, wenn ich jetzt neue Männer kennenlerne, so ist das jemand, den ich potenziell daten würde. Und da habe ich einfach gemerkt, ich stecke so drin in meinem Male-Gaze-Denken, also ich bin so konditioniert drauf, einem Male-Gaze zu entsprechen, dass ich mich selbst bei Männern, die ich null spannend finde oder null spannend fand, mich gefragt habe, ja, finden die mich gerade gut? Und wenn sie mich dann gut gefunden haben, irgendwie hat das oft dazu geführt, dass ich die dann auch gut fand, aber einfach nur, weil sie mir Bestätigung gegeben haben. Und ich habe es ganz arg gemerkt, als ich mal im Gym war und ein relativ kurzes Outfit anhatte, dass ich so drüber nachgedacht habe, so, weil da relativ viele Männer rumgestanden sind, so, finden die gerade, das schaut gut aus? Oder ich habe so meine Posture korrigiert und habe so darauf geachtet, dass ich jetzt für deren Auge attraktiv gelesen werden kann. Und dachte mir dann so, hä? Das sind so, gerade irgendwelche Ullis. Und warum ist mir das gerade wichtig, dass ich von denen Bestätigung bekomme? Und das habe ich eben vorher gemeint im Intro, dieses männliche Bestätigung mit ich fühle mich zu einem Mann hingezogen zu verwechseln, ist, glaube ich, auch so sehr typisch. Und dass die Anziehung zu Frauen einfach eine andere ist, aufgrund der Sozialisierung und dass man das im ersten Moment anders einordnet.
Absolut. Magst du vielleicht nur ganz kurz für unsere ZuhörerInnen Male Gaze erklären? Mhm. Weil ihr weiß natürlich, was das bedeutet, aber falls man das noch nie gehört hat, was ist Male Gaze? Was bedeutet das?
Male Gaze ist quasi der männliche Blick auf die Welt und in Wirklichkeit ist sehr viel von dem, was wir tagtäglich sehen, an einen männlichen Blick angepasst. Es beginnt schon bei Filmen, die von männlichen Regisseuren gemacht werden, wie Frauen in Filmen porträtiert werden, bei Shootings, auch bei Produktfotos, Pornos. Jetzt in Online-Shops. Pornos, ganz wichtiges Thema. Die meisten oder eigentlich alle Mainstream-Pornos sind für einen männlichen Blick konstruiert. Und das merkt man ganz stark, wenn man dann mal Ethical Porn konsumiert, der
auf einen Female... große Empfehlung.
Ja, an auf der jeden Stelle. Fall sehr große und Empfehlung. Aber, ja. Und das geht natürlich auch so weit, dass wir alle mit einem Male Gaze sozialisiert werden, dass bei Frauen sehr oft so das Wichtigste was, oder das Beste, was man sein kann, ist eine Frau, die dem Male Gaze entspricht. Und dass man so stark sich daran orientiert, ganz unterbewusst, weil ich glaube, die wenigsten von uns würden sagen, ja, ich will jetzt unbedingt Männern gefallen, ich will jetzt jedem auf der Straße gefallen, aber unterbewusst ist es schon sehr tief drinnen. Und wie man sein Make-up zu machen hat, wie man seine Kleidung auszuwählen hat, dass man jetzt ja nicht, man kennt es eh von früher, als Mom-Jeans zum Beispiel aufgekommen sind, darüber habe ich, glaube ich, mal bei mir im Podcast geredet, oh Gott, war immer die Debatte.
Typen meinen, das schaut dein Hintern so scheiße aus.
Ja, und man hat sich wirklich hinterfragt, so ziehe ich das jetzt an, weil das gefällt ja Männern nicht. Und es ist so oft Thema, so diese Trends finden Männer schrecklich, so in den ganzen Zeitschriften.
Ja.
Und man hat das wirklich sich zu Herzen genommen. Und jetzt habe ich auch gemerkt in den letzten 2 Jahren, ich ziehe mich so anders an, weil ich mich für mich anziehe. Ja. Und es ist mir komplett wurscht, was irgendein Mann über meine Outfits denkt. Und ich habe so viel mehr Oversized an, ich habe so viel weitere Sachen an, weil es einfach viel bequemer ist. Und entspreche damit definitiv nicht dem Male Gaze, aber ich entspreche dem, was ich sein will.
Absolut. Ja, bei mir ist das einmal, also ich verstehe das so zu 1000% und ich finde es aber crazy, wie wenig Gedanken man sich drüber macht, wenn man eben nicht drüber nachdenkt, aktiv. Weil das ist halt einfach normal. Das ist halt, wie du sagst, das ist unsere Welt, so werden wir sozialisiert und niemand hinterfragt es irgendwie, bis man eben mal an den Punkt kommt, wo man sagt, naja, aber why? So, warum ist es eigentlich so? Und dieses ständige Gefallen, mir fällt das auch oft in der U-Bahn auf, wo ich so im Augenwinkel irgendeinen Typen sehe, der, was die, ich habe den nicht mal gescheit angeschaut, aber potenziell könnte mir der gefallen und ich bin sofort, oh Gott, und also überhaupt nicht irgendwie so ein, oh Gott, ich muss den jetzt ansprechen oder Gedanken raus, oder so, passt mein Shirt oder weißt du, so, ich muss dem jetzt gefallen, so komplett bescheuert. Oder I'm Jim, wie du sagst, das ist bei mir eins zu eins das Gleiche. Und bei mir hat sich das immer ein bisschen abgelegt, wenn ich in Beziehungen war, was irgendwie auch crazy ist, weil jetzt auch seitdem ich in meiner jetzigen Beziehung bin, bin ich auch wieder so, okay, es ist mir scheißegal, was ich anhabe, ich gehe mir dann auf fetten, weiten Oversize-Jeans und dann, keine Ahnung, XL-Shirt drüber raus und das ist mir einfach wurscht. Aber sobald ich dann irgendwie wieder Single war, war es dann immer wieder so, oh Gott, okay, aber wenn ich jetzt fortgehe, ziehe jetzt wirklich eben die weite Hose an, weil wenn ich mir heute irgendwen aufreißen will, dann denkt sie da eben, genau wie wir gerade gesagt haben, da schaut der Arsch scheiße aus, warum zieht sie sowas an? Also ich glaube schon, ich hoffe, ein paar von euch fühlen sich jetzt ertappt, dass man da wirklich mal aktiv drüber nachdenkt, woher das eigentlich kommt, weil, ja, wie soll man jetzt auf das Thema kommen, dass man so ein bisschen seine Sexualität
dann weil man anders die Anziehung zu Frauen beurteilt, als diese vermeintliche Anziehung, die man zu Männern empfindet.
Ja, absolut. Würdest du sagen, dass bisexuelle, wir reden jetzt mal von Frauen, einfach weil es jetzt uns betrifft, bisexuelle Frauen und lesbische Frauen gleiche, unterschiedliche Herausforderungen haben oder ist es sehr, sehr ähnlich? Würdest du sagen, so, sobald du irgendwie queer bist oder die queer labelst, hast du dieselben Herausforderungen oder gibt es da generell so ein Spektrum wieder an Herausforderungen? Wie würdest du das von deiner Erfahrung jetzt irgendwie beurteilen?
Ich glaube, dass bisexuellen Frauen in Heterobeziehungen auch einfach sehr oft ihre Bisexualität abgesprochen wird und gleichzeitig das Sexualität absprechen kennen, glaube ich, alle queeren Frauen. Also ich glaube, das hat leider jede schon mal erlebt, dieses, ja, du musst ja nur mal einen richtigen Mann kennenlernen und dann, oder du hattest einfach noch keinen guten Penis oder was auch immer. Also das ist wirklich komplett absurd. Oder dass auch Männer wieder denken, egal ob bei bisexuellen oder lesbischen Frauen, dass die das ja auch für Attention machen und dass das anders diskriminiert wird als zum Beispiel bei schwulen Männern, wo eher so ein Ding ist von, boah, nein, das will ich nicht sehen und bei Frauen ist eher so, boah, geil. Ja, da will ich zuschauen und es wird eher auf einfach komplett sexualisiert, obwohl deren Sexualität absolut nichts für einen Mann ist.
Ja,
und
ja.
Das ist so, also ich glaube, das auch, ich habe es gestern auf TikTok gesehen, dass eine gemeint hat, sie wurde in einer Bar angesprochen, in der sie mit ihrer Dating-Person auf einem Date war, und dann kam ein Mann her und meinte so, ob er ihnen einen Drink ausgeben kann, und sie so, no thanks, we're on a date with each other, und er so, prove it. Und diese Audacity einfach von Männern, dass sie denken, man muss ihnen das jetzt beweisen, und im besten Fall soll man ihnen das ja auch noch beweisen, damit sie anderen sexualisieren können.
Ja,
das
ja,
ist halt so
geil
absurd.
Finden. So, bitte küsst euch von mir, finde ich so hot.
Mhm. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Ich merke das nur immer wieder oder habe das Gefühl, seit ich mich eher als lesbisch oute oder als lesbisch label, ist so die Wahrnehmung in Bubbles, die jetzt nicht so offen sind wie unsere, ein bisschen eine andere. Also ich habe das mehr das Gefühl, ich bin so, als bisexuell war es noch so, ah ja, du bist so ein bisschen
ich bin halt noch
drin. Ja, aber du bist noch so drin und man kann noch mit mir relaten. Und jetzt merke ich schon, in Kreisen, in denen ich sehr wenig queere Repräsentation sehe, fühle ich mich dann oft so ein bisschen wie so ein Außenseiter.
Mhm.
Und ich glaube, das geht schon auch vielen so, dass man sich in seiner queeren Bubble natürlich super wohl fühlt, aber außerhalb einfach sehr oft so die Quotenperson ist oder die, mit der man jetzt gar nicht zum Beispiel über Sex redet, weil es ist ja anderer Sex.
Ja, ja. Gutes Thema. Also wir sind jetzt bei 45 Minuten. Wir haben nämlich geplant, dass wir einen zweiten Teil über The Truths machen.
Mhm.
Sollen wir da anschließen im zweiten Teil?
Gerne.
Ja?
Machen wir das.
Amazing. Truths, schon mal vielen Dank für das Gespräch. Das war jetzt ein kleiner Cliffhanger, aber über das werden wir gleich noch sprechen. Und folgt unbedingt Truths. Du wirst noch Vogelperspektive wahrscheinlich hochladen
für
den zweiten Podcast. Genau, also das wird dann wahrscheinlich, je nachdem, wann du hochladest, ein paar Tage oder Woche später dann online gehen. Und dann können wir weiter über meine Journey, deine Journey sprechen. Aber schon mal vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir.
Sehr, sehr gerne. Und ja, wir hören uns dann soon bei Teil 2.
Yes, bis dann.
Bye-bye.